NDR Info. Themen des Tages.
Wahlprogramme beschließen und sofern noch nicht geschehen, Kanzlerkandidaten bestätigen. Gleich mehrere Parteien haben sich am Wochenende warm gelaufen für den Wahlkampf. Nach CDU und SPD gestern in Hamburg bzw. Berlin, heute in Bonn das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht und in Riesa in Sachsen die AfD. Auf beides schauen wir in diesen Themen des Tages. Außerdem auf die Syrien-Konferenz in Saudi-Arabien, die Stichwahl um das Amt des Staatspräsidenten in Kroatien, den Brand, die Brände in Los Angeles und den Kampf dagegen und die Sportereignisse des Tages. Ich bin Ulrike Heckmann, guten Abend. Alle Windkraftwerke niederreißen, wenn wir am Ruder sind. Unter anderem mit dieser Äußerung ihrer nun offiziell bestätigten Kanzlerkandidatin Weidel sorgte die AfD für Schlagzeilen. Ihr zweitägiger Parteitag im sächsischen Riesa war von massiven Protesten begleitet worden, zu denen mehrere zivilgesellschaftliche Organisationen und Gewerkschaften aufgerufen hatten. Die Delegierten beschlossen heute am zweiten Tag nicht nur ihr Wahlprogramm, sondern stimmten auch einer Satzungsänderung zu für eine neue Jugendorganisation.
Am Ende stimmen fast 72% zu, die AfD greift durch, bindet die Parteijugend stärker an sich. Lange wurde dieser Schritt vorbereitet, emotional diskutiert und das war auch in der Halle in Riesa zu spüren.
Wir sind die Jugend der Partei. Die Partei ist unsere Mutter. Das abzulehnen, ergibt in sich keinen Sinn,
sagt Hannes Knauk, bislang Vorsitzender der Jungen Alternative, der JA. Er sitzt auch im Bundesvorstand der Partei, ebenso wie Dennis Holoch, der erklärt, warum die AfD das macht. Die JA gilt als besonders radikal, ist als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und bislang war es so, wer in der JA Mitglied war, musste nicht in die AfD eintreten. Das will die Partei ändern. Sie möchte
Sicherheit, dass Personen, die sich innerhalb dieser Jugendorganisation bewegen und Politik machen, kein Schindluder mit unserer Partei treiben. Und das hat nichts mit einem Generalverdacht zu tun.
Durchgreifen, kontrollieren, im Zweifel handeln können. Doch ohne die JA ist kaum ein Wahlkampf zu stemmen. Sie organisiert Veranstaltungen, klebt Plakate. Und der Widerstand gegen die Pläne ist spürbar, auch bei Erik Engelhardt, Vorsitzender der Jungen Alternative in Thüringen.
Und all das, weil manche Menschen glauben, sie müssten uns kontrollieren und weil sie kein Vertrauen in uns haben.
So kommt es zu einem Machtkampf.
Weil es ist hier noch einiges zu sagen und ich glaube, die Junge Alternative hat hier das Zepter in der Hand und nicht der Bundesvorstand.
Es wedelt nicht mit der Schwanz mit dem Hund, sondern der Hund mit dem Schwanz.
Am Ende setzt sich die AfD durch und damit auch der Vorsitzende Tino Chrupalla.
Ja, ich denke, dass nach mittlerweile fast 12 Jahren Partei auch dort natürlich eine Jugendorganisation jetzt am Start sein sollte, die wesentlich professioneller agiert. Das sind unsere Nachfolger in unseren politischen Ämtern. Und da sollte auch die Partei inhaltlich, aber auch personell natürlich mit einem gewissen Einfluss haben.
In Riesa hat die AfD Alice Weidel endgültig zur Kanzlerkandidatin gemacht und die schlug radikale Töne an. Die Migration steht nun im Wahlprogramm, ebenso der Ausbau der Kohlekraftwerke, Rückkehr zur Atomenergie. Und das Familienbild stellt die AfD klar, ist Mutter, Vater, Kinder. In Riesa wurde auch über ein Gespräch diskutiert, das kurz vor dem Parteitag stattfand. Nicht auf der Bühne, aber hinter den Kulissen. Alice Weidel und der Milliardär Elon Musk hatten sich auf X verabredet. Für manch einen ging das einen Schritt zu weit.
Ich lasse mich weder von Elon Musk noch von Donald Trump instrumentalisieren. Ich bin ein deutscher Politiker. Ich definiere deutsche Interessen.
Sagt der Thüringer Landeschef Björn Höcke, der auch nicht kommentieren will, dass Alice Weidel Hitler einen Kommunisten nannte.
Wenn Sie mir, sehr geehrte Journalisten, eine Frage zu Adolf Hitler stellen, dann tun Sie das nicht, weil Sie ein Erkenntnisinteresse haben, sondern weil Sie hoffen, dass ich einen Fehler mache und Sie daraus Ihr Mannasch ziehen können. Das ist leider so. Nein, mit Verlaub.
Die AfD geht selbstbewusst aus diesem Parteitag, auch wenn sie weiß, dass sie nach der Wahl wohl nicht regieren wird. Parteichef Chrupalla setzt auf Zeit.
Diese Brandmauern, die überall in Europa, aber auch in Amerika ja aufgebaut wurden, die fallen überall. Und diejenigen, die sie aufgebaut haben, wie zum Beispiel der Brandmaurer Merz, der verbrennt sich immer mehr.
So lautet der neue Hauptgegner der AfD, Union. Und das wird auch auf dem Parteitag klar.
Aus Riesa berichtete Hauptstadtkorrespondent Gabor Hallas. Mit einem stramm rechts ausgerichteten Wahlprogramm und scharfer Rhetorik zieht die AfD unter Führung ihrer Kanzlerkandidatin Weidel in den Wahlkampf. Der Kommentar dazu von Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas.
NDR Info. Die Meinung.
Jeder soll es sehen, ruft Alice Weidel zu Beginn ihrer Rede ins Saalmikrofon. Eigentlich will sie sich nur bedanken bei ihrem neuen Wohltäter, dem US-Tech-Milliardär Elon Musk, dafür, dass der den AfD-Parteitag in Riesa live streamt auf seiner Plattform X und so einem Millionenpublikum zugänglich macht. Doch hinter diesem Satz steckt noch eine Botschaft, und zwar eine, die uns alle das Fürchten lehren sollte. Die AfD im Jahr 2025 hat rein gar nichts mehr zu verbergen. Jeder soll es sehen. Vorbei sind die Jahre, in denen sich die Partei zumindest in der Außendarstellung um Mäßigung bemühte, um eine vermeintlich bürgerliche Fassade. Am deutlichsten wird das an diesem Wochenende während der Rede ihrer frisch gekürten ersten Kanzlerkandidatin. Das freundliche Wahlkampflächeln von Alice Weidel gerät in Riesa phasenweise zu einer beängstigenden Fratze. Denn die Worte, mit denen Weidel die dunkle Vision eines AfD-regierten Deutschlands an die Wand malt, klingen bedrohlich. Windkraftwerke will sie niederreißen, Professoren, die Gender Studies betreiben, aus den Hochschulen schmeißen. Sie ruft dazu auf, die Wahlurnen bei der Bundestagswahl zu fluten mit Stimmen für die AfD, um die Betrügerpartei CDU zu überholen. Dass selbst Weidel auf offener Bühne so klar und dermaßen radikal spricht, ist beängstigend. Sogar den Begriff der Remigration macht sich Weidel unter lautem Applaus zu eigen. Wohl wissend, dass damit innerhalb der AfD nicht nur die Abschiebung von Straftätern gemeint ist, sondern sich hinter Remigration auch rassistische Fantasien verbergen, Menschen mit Migrationshintergrund massenhaft aus Deutschland zu entfernen. Doch das Wort Remigration schafft es in Riesa sogar ins Wahlprogramm. Programm der AfD. Schwarz auf weiß. Ein weiteres Anzeichen dafür, wie sicher sich die Partei in ihrer offenen Radikalität inzwischen fühlt und welche Gefahr für unser Land und die Demokratie von ihr ausgeht. Denn wenn die AfD in ihrer Wahlkampagne verspricht, den Menschen ihren Wunsch von Freiheit zu erfüllen, dann meint sie damit nicht alle Menschen. Und wenn sie sagt, es sei nun Zeit für Deutschland, dann für eines mit abgeriegelten Grenzen, ohne europäische Anbindung, wirtschaftlich geschwächt und deutlich ärmer an Vielfalt und Zusammenhalt. Ein Deutschland, das nicht zukunftsfähig sein wird, allen wilden Versprechungen von neuer Stärke und Reichtum zum Trotz. Ja, die AfD hat tatsächlich nichts mehr zu verbergen. Jeder sollte das sehen.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas. Scharfe Attacken auf die politischen Gegner waren auch beim BSW-Parteitag in Bonn zu hören, wo Parteigründerin Sarah Wagenknecht zur Kanzlerkandidatin gewählt wurde. Uwe Jahn über die Stimmung beim Delegiertentreffen und das Programm, mit dem das BSW die 5%-Hürde in den Bundestag nehmen will.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht ruft zum Mitgliederparteitag. Hier sagen einige, was sie bewegt.
Frieden und auch die Stationierung der Waffen von den USA, dass das nicht stattfindet. Also das finde ich ganz, ganz schlimm.
Ja, für mich ist auch das Thema Frieden.
Dass wir in den Bundestag hineinkommen.
Frieden, soziale Gerechtigkeit, Bildung. Die Pflege und natürlich unter anderem halt auch Corona.
Keine Waffen an die Ukraine, stabile Renten, kostenlose Kitas. Außerdem ist da viel vom Scheitern bisheriger Regierungsparteien die Rede und davon, dass man in Deutschland nicht mehr seine Meinung sagen kann. Diese Themenmischung kommt bei den etwa 600 Mitgliedern im Saal an. Sie treffen sich in Bonn zum Parteitag, was ein bisschen retro wirken mag und sich auch in der Rede der Namensgeberin und Kanzlerkandidatin wiederfindet.
Wir brauchen ein Revival des deutschen Erfolgsmodells mit einem starken Mittelstand, mit einer sozialen Marktwirtschaft, mit guten Löhnen, mit ordentlichen Renten, mit einem starken sozialen Zusammenhalt, mit starker sozialer Sicherheit. Das ist doch das, was Deutschland mal ausgemacht hat.
Und wohl wieder ausmachen soll, auch wenn inzwischen viel passiert ist. Dazu sollen das Heizungsgesetz und das Verbrennerverbot gekippt werden, wie es überhaupt deutlich gegen die Grünen geht. Neu dagegen immer wieder offene Angriffe auf die AfD und ihre Verbindungen in die USA.
Also vielleicht sollte sich die AfD statt Alternative für Deutschland mit diesen Forderungen lieber Aufrüsten für Donald nennen, weil das wäre doch in etwa das, was dann ihr jetziges Programm ist.
Davon abgesehen nehmen die Mitglieder der jungen Partei viel Rückenwind aus ihrer kurzen Geschichte mit. Erfolge bei 3 Landtagswahlen und einer Europawahl sowie die Gründung von 16 Landesverbänden. Generalsekretär Christian Leie sagt es nicht ohne Stolz.
Während alle noch auf das Deutschland-Tempo von Olaf Scholz gewartet haben, da haben wir in BSW-Tempo das Land politisch verändert. Wir haben geschafft, was noch keine Partei vor uns im Jahr ihrer Gründung geschafft hat.
Kritische Diskussionen, offener Streit haben keinen Platz auf der Parteitagsbühne. Katja Wolf, inzwischen Finanzministerin in Erfurt, die sich bei der Regierungsbildung in Thüringen wohl nicht immer an Wagenknechts Direktiven gehalten hat, sucht die Verständigung.
Wir wissen, dass wir für die Gesamtpartei eine Zumutung war in dem Ringen dahin, wie wir den Weg richtig gestalten. Und ich bin dankbar, dass der Bundesvorstand nicht immer nur im Feinton, aber am Ende mit großer Vehemenz mit uns gemeinsam gestritten hat. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Jetzt geht es für das Bündnis Sarah Wagenknecht darum, ob es bundesweit daran anknüpfen kann.
Aus Bonn berichtete Uwe Jahn. Erneut wurde heute auf internationaler Bühne über die Zukunft Syriens gesprochen. Arabische Staaten, die Türkei und EU-Staaten wie Deutschland berieten in Saudi-Arabien darüber, wie sie sich zu Syriens neuen Machthabern positionieren sollen und wie sie das Land beim Wiederaufbau unterstützen können. Damit mehr Geld ins Land fließt, gab es auch neue Diskussionen über die seit Jahren bestehenden Sanktionen. Moritz Behrendt mit einer Bilanz des Treffens.
Der Umbruch in Syrien wird von arabischen Staaten und internationalen Partnern als Chance gesehen. Doch bei einer internationalen Konferenz in Riad wurde auch zu Vorsicht gemahnt. Versammelt hatten sich in der saudischen Hauptstadt die Außenminister zahlreicher arabischer Staaten aus der Türkei und Europa sowie Vertreter der USA und der Vereinten Nationen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock skizzierte den Ansatz so:
Die Chance auf eine Zukunft für Syrien dürfen wir als internationale Gemeinschaft bei all der berechtigten Skepsis nicht verstreichen lassen.
Gut einen Monat nach dem Sturz der Diktatur von Bashar al-Assad haben die neuen islamistischen Machthaber in Damaskus viele Versprechungen gemacht und Diplomatie betrieben. An den Gesprächen in Riad nahm auch der Außenminister der syrischen Übergangsregierung Assad al-Shaibani teil. Zu den Versprechen gehörten, an die Staaten des Westens gerichtet, dass auch religiöse und ethnische Minderheiten in den Prozess des politischen Neuanfangs einbezogen werden. Und an die arabischen Staaten gerichtet, dass aus dem neuen Syrien keine Gefahr für die Region ausgehen werde. Der saudische Außenminister Faisal bin Farhan als Gastgeber der Konferenz sprach von positiven Schritten der neuen syrischen Verwaltung und betonte deren Engagement im Kampf gegen den Terrorismus. Dies gewährleiste die Stabilität Syriens und stelle sicher, dass Syrien keine Bedrohung für die Sicherheit der Länder der Region darstelle. Während Saudi-Arabien und Katar bereits intensive Kontakte zu der Übergangsregierung in Damaskus pflegen, sind andere arabische Staaten, wie etwa Ägypten, noch zurückhaltender. Angesichts der großflächigen Zerstörung in Syrien machten die in Riad vertretenen Politiker deutlich, dass das Land viel Geld für den Wiederaufbau benötige. Der saudische Außenminister sagte, dafür müssten die gegen Syrien verhängten Sanktionen aufgehoben werden. Das Fortbestehen dieser Sanktionen würde die Bestrebungen des syrischen Volkes nach Entwicklung und Wiederaufbau behindern, so Faisal bin Farhan. Die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Kaya Kallas, stellte in Aussicht, dass von der EU verhängte Sanktionen noch in diesem Monat gelockert werden könnten. Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock sprach von einem smarten Ansatz.
Damit es in den Supermärkten oder auf den Märkten überhaupt was zu essen, zu kaufen gibt. Damit es täglich mehr Strom als Blackout-Stunden gibt. Damit nach Jahren von Krieg und Grausamkeit der Wiederaufbau jetzt auch wirklich angegangen werden kann.
Für die Aufhebung vieler der gegen Syrien verhängten Sanktionen bedarf es einer Entscheidung der gesamten EU. Bei anderen ist der UN-Sicherheitsrat verantwortlich.
In Kroatien ging es heute und in den letzten Wochen nicht nur um die Wahl eines neuen Parlaments, sondern um die Wahl eines neuen Staatspräsidenten, ähnlich dem deutschen Bundespräsidenten. Eigentlich eine ruhige Angelegenheit, sollte man meinen. Schließlich geht es aber meist nur darum, eine angesehene Persönlichkeit zu finden, die das Land würdevoll repräsentiert. Anders, gerade in Kroatien, berichtet unser Korrespondent Oliver Schosch. Dort wird der Staatspräsident vom Volk gewählt und im Wahlkampf ging es auch vor der heutigen Stichwahl, bei der der Amtsinhaber als klarer Favorit gilt, richtig zur Sache.
Lijep pozdrav, poštovani gledatelji, dobrodošli na sučeljavanje kandidata.
Das TV-Duell im kroatischen Rundfunk HRT. Der amtierende Präsident Zoran Milanovic, der ehemalige Chef der Sozialdemokraten, läuft zur Höchstform auf, so wie man ihn kennt. Überheblich, derb, beleidigend. Gegenüber seinem Herausforderer Dragan Primorac von der nationalkonservativen Regierungspartei HDZ.
Господин Приморац, odnosno HDZ-Kandidat, je totalni analfabet.
Milanovic beschimpft Primorac als totalen Analphabeten. Das ganze Duell ist ein ziemlich absurdes Schauspiel. Dragan Primorac, der Kandidat der Konservativen, versucht sich als der Vernünftige darzustellen, derjenige mit Substanz, im Gegensatz zum peinlichen Zoran Milanovic. Einer der zentralen Gründe, warum ich mich der Präsidentschaftswahl stelle, ist Zoran Milanovic. Er spaltet das Land und international blamiert er uns. Ich bin ein Wissenschaftler, Arzt und Unternehmer. Mein ganzes Leben lang habe ich mein Bestes für meine Heimat Kroatien gegeben. Dragan Primorac hat tatsächlich eine Medizinerbiografie, die sich beeindruckend liest. Demnach hat er bei bedeutenden Forschungen mitgemacht, war Professor an Universitäten in Kroatien, in den USA und China. Doch ihm wurde auch immer wieder vorgeworfen, ein Günstling des Machtsystems der kroatischen Dauerregierungspartei HDZ zu sein. Einer Partei, der immer wieder Korruption vorgeworfen wurde und die in ihrer Regierungszeit über 30 Minister verloren hat, überwiegend wegen Korruption. Primorats Gegner sagen, dass er in Kroatien eine private Poliklinik betreibt, die davon profitiert, dass das öffentliche Gesundheitssystem von der HDZ kaputt gespart worden sei. Präsident Milanovic legt beim TV-Duell noch einen drauf und versucht, Primorac zu erniedrigen. Viele Leute sind Wissenschaftler. Ich kenne viele aus Kroatien, die weltweit Karriere gemacht haben und dort Lehrstühle innehaben. Herr Primorac war in den 2000er Jahren 5,5 Jahre lang kroatischer Wissenschaftsminister. Währenddessen hat er dafür gesorgt, dass er im Anschluss nach nur 2 Monaten Dozent in Osijek werden kann. Außerordentlicher Professor in Osijek, natürlich nicht in Zagreb. Primorac entgegnet, Sie haben doch keinen blassen Schimmer von der Wissenschaft. Sie haben keinen Doktortitel. Woraufhin Milanovic sagt, ich habe in meinem Leben mehr Bücher gelesen als Sie. Auch wenn die Diskussion fast schon albern kindische Züge bekommt, ist Präsident Zoran Milanovic Kroatiens populärster Politiker. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl, als es noch 8 Kandidaten gab, holte er 49% der Stimmen und Dragan Primorac als Zweitplatzierter 19%. Bei der Stichwahl an diesem Sonntag ist Milanovic der haushohe Favorit für eine zweite Amtszeit. Dabei ist er derjenige, der auf die stärkste Partei Kroatiens HDZ und auf ihren Kandidaten Primorac einhackt. Zoran Milanovic scheint das Kunststück zu gelingen, einerseits der Kandidat der linken Opposition zu sein, aber auch Konservative und Rechte anzusprechen, die es gut finden, dass sich jemand deutlich gegen Korruption und gegen die Langzeitregierungspartei HDZ ausspricht. Auch wenn ein Präsident fast ausschließlich eine repräsentative Funktion hat. Und so wird Milanovic, wenn er die Stichwahl an diesem Sonntag erwartungsgemäß gewinnt, 5 weitere Jahre gegen die kroatische Regierung poltern können.
Die Wahllokale sind noch gut eine Stunde geöffnet, Oliver Schosch berichtete. Die Feuerwehren in Los Angeles und Umgebung haben inzwischen Erfolge erzielt beim Kampf gegen mehrere Brände. Doch am Abend hatte wieder auffrischender Wind das Feuer erneut angefacht. Und unterdessen wurde Kritik laut, auch von der Feuerwehrchefin, die Stadt sei möglicherweise nicht gut genug vorbereitet gewesen. Unser Korrespondent Reinhard Spiegelauer erzählt mir.
Im Verlauf der Brände hat es immer wieder Kritik an der Stadt gegeben, an der Bürgermeisterin. Und Ende der Woche hatte sich die Feuerwehrchefin Christine Crowley gleich in mehreren Medien Luft gemacht, darunter bei CNN.
The $17 million budget cut and elimination of our civilian positions like our mechanics.
Budgetkürzungen um $17 Millionen, die Streichung von Mechanikerjobs beeinträchtigen unsere Kapazitäten. Wir haben 100 defekte Fahrzeuge. Die zu haben und Mechaniker hätte einen Unterschied gemacht.
Eigentlich, sagt Crowley, bräuchte die riesige Stadt Los Angeles 65 zusätzliche Feuerwachen. Stattdessen habe man sie verpflichtet, Pläne zu entwerfen, um weitere knapp $50 Millionen einzusparen.
That would have resulted to 15 fire stations closing down and potentially the elimination of over 300 firefighters.
15 Feuerwachen müssten geschlossen, 300 Feuerwehrleute weniger beschäftigt werden. Fachleute sagen, die Rechnung ist komplizierter. Es geht um laufende Tarifverhandlungen, Überstunden und andere Einzelheiten. Fakt ist aber, Auch aus der Bevölkerung gibt es Kritik am Management. Dass in Pacific Palisades mehrere riesige Löschwasservorratstanks leer liefen, höher gelegene Hydranten kein Wasser mehr hatten, ist Tatsache. Janice Quiñones von den Stadtwerken sagt, ein solches Feuerereignis hatten wir noch nie. Es war ein komplexes Problem. Die Pumpen hatten keinen Strom, um die Tanks nachzufüllen.
Wir hatten Crews geschickt, um das zu lösen. Die mussten wegen der Flammen evakuieren. Auch zusammen mit der Feuerwehr konnten wir das nicht lösen. Wir müssen Feuer, Stromausfälle, Wasserbedarf gleichzeitig managen. Da geht es um Klimaresilienz, und zwar der ganzen Region.
Zum Wassermangel der ersten Nacht sagt Feuerwehrchefin Crowley aber auch, wir können Löschwasser aus Seen pumpen, aus Pools, und wir haben eigene Tankwagen mit Nachschub für die Löschfahrzeuge. Aber es gehe eben um eine der schrecklichsten Naturkatastrophen, die Los Angeles je erlebt habe.
It is absolutely one of the most horrific natural disasters in the history of Los Angeles. And even with an additional 100 engines, I tell you, we were not going to catch that fire.
Auch mit 100 Fahrzeugen mehr wäre das Feuer wohl nicht aufzuhalten gewesen. Extreme Trockenheit, viel Biomasse, dichte Besiedelung, extremer Wind, Funkenflug. Fachleute sagen, wir müssen den Umgang mit Waldbränden komplett überdenken. Bürgermeisterin Karen Bass verspricht, wenn die Feuer gelöscht sind, werden wir Bilanz ziehen, was funktioniert hat und was nicht.
When the fires are out, we will have a full accounting of what worked and especially what did not.
Für Feuerwehrchefin Christine Crowley ist allerdings jetzt schon klar, dass es angesichts von immer extremeren Trockenperioden und weiter wachsender Waldbrandgefahr nur eine Antwort geben kann.
Wir müssen uns darauf konzentrieren, eine Feuerwehr zu schaffen, die uns fit macht für die vielen Herausforderungen, die vor uns liegen.
Eine, deren Schwerpunkt vielleicht auch in der Vorbeugung liegt, nicht nur in der Bekämpfung von Bränden. Das rieten zuletzt jedenfalls Fachleute von außen.
Reinhard Spiegelhauer berichtete, und damit zum Sport und meinem Kollegen Florian Neuhaus. In der Fußball-Bundesliga runden heute die beiden Sonntagsspiele den ersten Spieltag des Jahres ab. Und Werder Bremen hatte sich seinen ersten Auftritt 2025 ganz anders vorgestellt.
Ja, das muss man wohl so sagen. Mit 2:4 verlor die Mannschaft von Trainer Ole Werner bei RB Leipzig. Mit einem Sieg hätten die Bremer an den Sachsen vorbei, sogar auf Rang 5 ziehen können. So ist es erst einmal Platz 8. Und das nicht zuletzt, weil bei den Leipzigern Xavi Simmons ein bärenstarkes Comeback nach seiner Verletzungspause gefeiert hat. Thomas Kunze berichtet.
6 Tore, 4 für Leipzig, 2 für Werder. Dieses Sonntagnachmittagsspiel war extrem unterhaltsam und von hoher Güte. RB Leipzig ging nach 24 Minuten durch Rückkehrer Xavi Simmons in Führung. Werder allerdings reagierte quasi sofort und glich durch Mitchell Weiser 2 Minuten später bereits aus. Xavi allerdings hatte sich nach 82 Tagen Verletzungspause die Sache ein bisschen anders vorgestellt. Leipzigs Niederländer traf weitere 10 Minuten später nach einem schönen Sololauf zum 2:1. So ging es in die Pause, aus der Leipzig dann noch dominanter und spielstärker zurückkam. Benjamin Šeško sorgte nach 57 Minuten per Gewaltschuss aus 17 Metern für das 3:1, ehe Christoph Baumgartner kurz vor dem Ende noch das 4:1 gelang. Starke Bremer allerdings gaben sich nicht auf und Oliver Bürk setzte mit dem 2:4 in der 90. plus 3 den Schlusspunkt. Hinter ein feines Bundesligaspiel, das Leipzig verdient gewonnen hat.
Nicht so viel los ist im zweiten Sonntagsspiel. Das biegt bald in die Schlussphase ein. Nach 66 Minuten steht es bei Augsburg gegen Stuttgart allerdings gerade 1:0 für den VfB. Dennis Undorf hat die Stuttgarter in Führung gebracht. In der deutschen Eishockeyliga stand heute das Nordduell zwischen den Grizzlies Wolfsburg und den Fishtown Pinguins aus Bremerhaven an. Mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Die Wolfsburger siegten vor gut 4.200 Zuschauern mit 2:1 nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielte Andy Miele. Ins neue Jahr gestartet ist auch Tennisspieler Alexander Zverev, und das erfolgreich. Deutschlands Nummer 1 ist bei den Australian Open souverän in die zweite Runde eingezogen. Der Hamburger siegte 6:4, 6:4 und 6:4 gegen einen französischen Wildcard-Inhaber. Und nicht nur Zverev sorgte für positive Meldungen. Marcel Stober mit den Einzelheiten.
Es ist Mitternacht in Melbourne. Alexander Zverev ist gerade in die zweite Runde der Australian Open eingezogen und geht erstmal noch eine Runde trainieren. An ein paar Schlägen will er noch arbeiten.
Man darf das nicht vergessen, ich hatte eine Armverletzung. Ne? Also ich habe jetzt nicht sonderlich viel Tennis gespielt. Ich möchte einfach nur ein paar Dinge noch verbessern.
Tatsächlich lief nicht alles rund gegen Lucas Pouille aus Frankreich, an der Grundlinie, aber auch am Netz. Die Zahlen zum Match stimmen Zverev aber erstmal zufrieden.
Ich fand, dass das Level heute relativ okay war. Ich habe mir die Statistik danach angeschaut. Ich glaube, 40 Winner, irgendwie 22 Unforced Errors, also plus 18. in dem Verhältnis zu sein, dem ersten Mensch, das ist okay.
Auch Tatjana Maria ist eine Runde weiter, trotz gleich 4 vergebener Matchbälle. Für ihren Sieg gegen Bernarda Parra aus den USA brauchte sie offiziell 1 Stunde und 48 Minuten. Allerdings wurde ihre Partie mehr als 6 Stunden durch Gewitter und Regen unterbrochen.
Ja, ich habe gegessen, geschlafen, visualisiert. Man versucht ja wirklich dann so viel Energie zu sparen, weil es einfach ein langer Tag ist.
Wegen der langen Regenunterbrechung wurde die Partie von Jule Niemeyer gleich auf einen anderen Tag verschoben. Auf den überdachten Plätzen haben sich währenddessen die Favoriten durchgesetzt. Casper Ruud, Qin Wenjian und Titelverteidigerin Arina Sabalenka.
Morgen früh geht es dann nicht nur für Niemeyer, sondern auch für Laura Siegemund, Dominik Köpfer und Jan-Lennard Struff los. Vom Tennis zum Biathlon-Weltcup in Oberhof. Da konnten zuerst Selina Grotian und Justus Strelo jubeln. Das Duo kam bei der Single-Mixed-Staffel trotz insgesamt 11 Nachladern auf Platz 3. Im letzten Rennen des Weltcup-Wochenendes sollte dann in der 4-köpfigen Mixed-Staffel der nächste Erfolg gefeiert werden. Aber das deutsche Quartett Danilo Riedmüller, Philipp Navrat, Julia Tannheimer und Franziska Preuß landete am Rennsteig am Ende nur auf Platz 5. Zum Schluss kommen wir noch zum Schach und dem zweiten Auftritt von Starspieler Magnus Carlsen beim FC St. Pauli. Gestern hatte die Nummer 1 der Weltrangliste sein neues Team zum ersten Saisonsieg in der Bundesliga geführt. Heute klappte es nicht so gut. Lars Pegelow war dabei.
Ein wenig zerknirscht wirkte Magnus Carlsen nach seinem Remis gegen den chinesischen Großmeister Wei He. Auch deswegen verlor Carlsens FC St. Pauli am Ende mit 3,5-4,5 in der Bundesliga gegen den Düsseldorfer SK. Hätte Superstar Carlsen gewonnen, dann wäre es ein 4-4 Unentschieden geworden. Trotzdem, es hat Spaß gemacht, Teil dieses Teams zu sein, sagte Carlsen anschließend. Und Spaß gemacht hat es auch den St. Paulianern. Zwar konnten wegen Platzmangel nur ein paar Dutzend Fans live zugucken, dafür aber waren Tausende über den Internetstream des FC St. Pauli dabei. Die Schachabteilung erlebt wegen Carlsen in diesen Wochen einen Mitgliederboom. Ob Magnus Carlsen bei St. Paulis nächstem Bundesliga-Heimwochenende im März erneut dabei sein wird, hängt von seinem Turnierplan ab. Ich hoffe, ich kann zurückkehren, sagte Magnus Carlsen.
Und das hoffen natürlich auch die schachbegeisterten Menschen in Hamburg.
Danke an Florian Neuhaus.